Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Medizin Direkt, dem Medizin-Podcast.
Schulterschmerzen beim Anziehen, beim Haarewaschen oder beim einfachen Heben des Armes. Nächte, in denen man nicht mehr auf der betroffenen Seite schlafen kann. Und irgendwann vielleicht die Frage, reicht eine konservative Behandlung noch aus oder brauche ich tatsächlich ein künstliches Schultergelenk? Genau darum geht es heute bei Medizin Direkt. Wir sprechen über die Schulterprothese, medizinisch auch Schulterendoprothese genannt, und begleiten den Weg einmal ganz bewusst aus Sicht der Patientinnen und Patienten. Welche Beschwerden können auf eine fortgeschrittene Schulterarthrose hinweisen? Wie wird die richtige Diagnose gestellt? Welche konservativen Möglichkeiten sollten zunächst ausgeschöpft werden? Und wann kommt der Punkt, an dem eine Schulterprothese tatsächlich sinnvoll sein kann? Wir wollen aber auch wissen, was Patientinnen und Patienten selbst vor einer Operation tun können, wie eine moderne Schulterprothese eingesetzt wird, was in den ersten Tagen im Krankenhaus passiert und wie lang der Weg zurück in den Alltag, Beruf und sportliche Tätigkeit bedeutet. Und dafür haben wir heute wieder einen ausgewiesenen Experten bei uns, Professor Dr. Med. Frank Marteschläger. Frank ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, international anerkannter Spezialist für Schulter- und Ellenbogenchirurgie und Partner am Deutschen Schulterzentrum der Artus Klinik in München. Darüber hinaus ist er Präsident der European Schultergesellschaft und beschäftigt sich sowohl klinisch als auch wissenschaftlich intensiv mit modernen Behandlungsmöglichkeiten und Operationstechniken rund um die Schulter. Von der konservativen Behandlung über arthroskopische Verfahren bis hin zu komplexen offenen Eingriffen und der Implantologie moderner Schulterprothesen reicht sein Behandlungsspektrum. Dabei steht für ihn nach eigener Darstellung die individuelle Therapieentscheidung mit den persönlichen Wünschen und Zielen des Patienten im Mittelpunkt. Und deshalb wollen wir heute vor allem einschaffen, die Schulterprothese verständlich erklären, ohne unnötige Fachsprache, ohne Angst zu machen und mit klaren Worten auf die Frage, die Betroffenen wirklich beschäftigt. Frank, ich freue mich sehr, dass wir heute wieder gemeinsam über die Schulter sprechen. Schön, dass du da bist, Frank.
Hi, Flo.
Frank, wir hatten ja jetzt ja schon die Rotatorenmanschette. Wir hatten dann auch nochmal so ein bisschen tiefergehend das Ganze im operativen Setting. Heute gehen wir ja so ein bisschen in die Prothetik rein, Arthrose an der Schulter. Die meisten Patienten kommen nicht wegen eines Röntgenbilds zu dir, sondern weil sie Schmerzen in ihrem Alltag haben oder die vor allem bestimmend sind. Welche Beschwerden sind typisch und ab wann sollten betroffene ärztlichen Rat suchen?
Also meistens ist es so, Flo, dass die Patienten kommen, weil sie merken, dass im Alltag irgendwas nicht mehr so funktioniert, wie es vorher war. Das kann der Schmerz sein. Der Schmerz ist meist somit das Hauptsymptom, das zu Beginn auftritt, der aber auch wieder weggehen kann. Also so ein Patienten sagen, das hat schon immer mal gezwickt und jetzt wird es dann mehr und es geht nicht mehr weg. Die Nächte werden unruhig. Oft sind es die Nächte, wo die Patienten sagen, sie können nicht mehr gut schlafen und das macht auf Dauer mürbe. Dann kommen natürlich die funktionellen Einschränkungen dazu. Das heißt, entweder fehlt die Kraft oder die Beweglichkeit nimmt generell ab. Ja, bei der Arthrose, der primären Arthrose, wir werden das nachher noch so ein bisschen auseinanderhalten, welche Arten von Arthrose gibt es, warum entstehen die. Bei der primären Arthrose zum Beispiel fehlt immer mehr die Außenrotation des Armes. Die wird immer weniger. Das heißt, die Patienten kommen auch und sagen, ich kann das und das im Alltag nicht mehr tun. Oder ich kann mit einem langen Arm nichts mehr hochheben. Das sind so die Symptome, also Schmerz und Funktionseinschränkung.
Jetzt auch die Frage an dich, weil die muss ich jetzt einfach stellen, wegen den Nachtschmerzen. Hast du eine Erklärung dafür, warum die Schmerzen meistens nachts auftreten?
So richtig hundertprozentig erklären kann man sich's nicht. Aber es ist natürlich so, dass die Menschen zum einen tagsüber abgelenkt sind, also viel zu tun haben, sich nicht so auf ihren Schmerz, auf ihre Schulter konzentrieren können. Zum anderen ist es natürlich die Lagerung nachts. Also es ist schon so, dass im Liegen der Oberarmkopf etwas nach oben rutscht. Normalerweise zieht die Schwerkraft den Arm und somit auch das Gelenk nach unten und es kommt nicht so durch verschiedenen Druck, sage ich mal, Intervallen in der Schulter, die dann den Schmerz noch vermehrt auslösen können. Also das ist, denke ich, so der Hauptgrund, warum bei verschiedenen schlechten Lagerungen, das sehen wir gerade auch nach Operationen, die Schmerzen im Liegen noch deutlich prominenter sind. Und wie man halt sagt, die Entzündung schläft nicht, auch wenn der Körper schläft. Die Entzündung, die ja im Gelenk da ist, ist nachts eben immer noch da. Und wenn die Patienten dann vielleicht tagsüber, wenn es weh tut, ein Schmerzmittel nehmen, dann ist es nachts schon quasi nicht mehr so aktiv. Und dann kommt der Schmerz eher noch deutlicher in den Nachtstunden.
Wann wird denn aus einem gelegentlichen Schmerz ein ernstes Problem?
Also ernst wird es für mich dann, wenn das Ganze dauerhaft für die Patienten mit einer Einschränkung der Lebensqualität zum einen einhergeht, zum anderen aber auch einen konsequenten Schmerzmittelbedarf mit sich bringt. Also wenn man die Schmerzmittel dauerhaft einnehmen muss, was für den Restorganismus auf Dauer sicher nicht gut ist, und wenn man das sogar steigern muss, also wenn man stärkere Schmerzmittel immer mehr forcieren muss, um einigermaßen durch den Alltag zu kommen, also dann ist spätestens der Zeitpunkt auch gekommen, wo man definitiv einen Spezialisten aufsuchen sollte.
Jetzt haben wir im Vorfeld so ein bisschen nachgefragt bei den Leuten, die mit Beschwerden oder vor allem mit den Schulterbeschwerden betroffen sind. Gibt es denn so ein Warnzeichen oder gibt es denn irgendwas, wo die Patienten selbst merken, es ist der Knorpel oder es ist tatsächlich die Arthrose?
Das ist recht gemein an der Schulter. Also wenn man es knacken und reiben hört, dann ist es eben schon zu spät. So das erste Warnsignal ist eben häufig der Schmerz. Deswegen den Schmerz dauerhaft zu ignorieren und mit Schmerzmitteln zu betäuben, ist an der Schulter keine gute Idee. Die Patienten kommen dann und sind wirklich überrascht, wenn man ihnen sagt, sie haben eine zweit- oder drittgradige Arthrose oder die Sehnen sind längst gerissen und nicht mehr rekonstruierbar, was dann zur Arthrose führt, sekundär. Also so ein klassisches Warnsignal, wo man sagen kann, bitte aufpassen, wenn das und das sich anfühlt, dann haben sie einen Knorpelschaden. Das gibt's leider nicht.
Frank, jetzt lass uns gleich mal reingehen in die Feststellung der Diagnostik. Wie läuft denn so ein Prozess ab für einen Patienten? Was sollte gemacht werden? Was sind so Indikatoren?
Also wenn die Patienten zu uns kommen zur Diagnostik, das Wichtigste ist mal für mich so die Anamnese. Ja, mit dem Patienten sich ausführlich zu unterhalten, wann ging das los, wie wir es eben besprochen haben, was ist momentan im Fokus, was die Symptome anbelangt, was geht im Alltag nicht mehr. Das sind so die entscheidenden Dinge für mich, um auch den Patienten einordnen zu können. Und wie lange hat er die Symptome schon? Wie stark sind die Beschwerden? Das ist oft wichtig, eben auch nach Schmerzmittelgebrauch zu fragen. Und dann geht's natürlich in die apparative Diagnostik. Klar, wenn es um Arthrose, also um Knochenveränderungen geht, das Röntgenbild. Wenn man das in drei Ebenen hat, dann kann man die Arthrose schon eigentlich zu 100% einschätzen und auch die verschiedenen Formen einschätzen. Primäre Arthrose, wo das Gelenk zwar noch zentriert ist, aber eben der Gelenkspalt verschmälert sich. Das Bild werden wir einblenden ja jetzt auch hier im Podcast, dass die Patienten sehen, was ich meine. Und knöcherne Anlagerungen, die eben dazu führen, dass der Oberarmkopf keine Kugel mehr ist und dadurch nicht mehr frei drehen kann auf der Pfanne. Ja, das ist so die primäre Arthrose. Oder dann die Defektarthropathie, also die sekundäre Arthrose, wo durch den Defekt der Rotatorenmanschette, also dieser Sehnen, die oben am Oberarmkopf vorbeilaufen, der Oberarmkopf dezentriert, also nicht mehr in der Pfanne steht, sondern zu hoch. Dadurch ist der Deltamuskel nicht mehr vorgespannt und die Funktion der Schulter ist nicht mehr gegeben. Das Röntgenbild gibt viel her. Natürlich, wenn es dann wirklich darum geht zu sagen, operativ ja, nein und welche Art der Operation, dann muss man weitergehen in die Schnittbildgebung, MRT und CT komplettieren, damit man genau weiß, welche Art von Prothese ist zu verwenden.
Also wird auch tatsächlich bei jedem Patienten von einer OP, bevor die Indigo- oder OP-Diagnostik gestellt wird, ein MRT und ein CT gemacht?
Zumindest bevor entschieden wird, welche Art von Operation ist notwendig. Wenn der Patient kommt und wir sagen, wir schreiten aus bestimmten Gründen ohnehin zunächst den konservativen Weg ein, dann ist für mich eine Schnittbildgebung primär nicht unbedingt notwendig. Das Röntgenbild gibt die Diagnose vor. Mit der klinischen Untersuchung, der Bewegungseinschränkung, meist in Außenrotation, im Seitenvergleich schlechter. Und dann kann man ja einschätzen, wie schwer ist die Arthrose anhand des Bildes und der Klinik des Patienten. Und da ist nicht unbedingt, man hat ja heute auch noch den Ultraschall, um die Sehnen zu beurteilen, die Entzündung im Gelenk. Das heißt, die Schnittbildgebung nicht unbedingt erforderlich in diesen Fällen. Sobald es aber dazu kommt, dass man sagt, der Patient geht eher in Richtung Operation, weil alles Konservative fehlgeschlagen ist, ist es notwendig, um genau zu wissen, welche Art von Schulterendoprothetik ist für diesen Patienten spezifisch notwendig.
Ja. Jetzt ist es ja auch so bei dir, dass du häufig ja auch Zweitmeinungen hast, wo die Patienten kommen. Da erlebst du ja auch, dass sie kommen mit Diagnosen und die Patienten, sie können gar nichts dafür, aber verwechseln gerne was. Was kommt denn da am häufigsten vor?
Also was die Patienten schon, sag ich mal, meistens mitbringen, ist, dass sie sagen, das Gelenk ist kaputt. Ja, also so, sage ich mal, landläufig. Das ist alles kaputt, hat der Kollege zu mir gesagt, und da kann man jetzt eigentlich nichts mehr machen. Das ist etwas, was man sehr, sehr häufig hört, dass also so genau scheinbar entweder nicht erklärt wurde, worum es wirklich geht, oder der Patient eben das nicht so schnell mitnehmen konnte. Als das Ganze gesagt wurde, innerhalb von 2 Minuten, Sie haben jetzt eine Arthrose, Sie haben einen schweren Gelenkverschleiß, aber da kann man jetzt für Sie eigentlich nichts mehr tun. Oft auch so, dass die Schulterendoprothetik immer noch so etwas stiefmütterlich behandelt wird im Vergleich zu Knie und Hüfte. Mhm. Und von den Kollegen gar nicht genau darauf hingewiesen wird, was es da für Möglichkeiten gibt, vielleicht, weil da auch die Aufklärung bei den Hausärzten fehlt, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Insofern, dass sie genau Bescheid wissen, auch im Zeitalter von Google und ChatGPT, ist jetzt nicht häufig der Fall. Also da ist schon von unserer Seite ganz viel Aufklärung nochmal notwendig.
Ja, das glaube ich sofort. Jetzt haben wir ja über die Diagnostik gesprochen, wie überhaupt die Diagnose entsteht dazu und die Entscheidung dazu. Also das Röntgenbild, MRT, CT, gegebenenfalls Ultraschall. Natürlich auch die Tests bei der Untersuchung. Jetzt steht die Diagnose. Jetzt ist ja immer so die Frage, muss ich denn wirklich operiert werden oder gibt es konservative Therapiemöglichkeiten? Welche konservativen Behandlungsmöglichkeiten stehen uns denn heute bei einer Schulterarthrose zur Verfügung?
Also wann man wirklich operieren muss, ich denke, das besprechen wir nachher noch. Das ist ja wirklich die entscheidende Frage. Konservativ, denke ich, ist es so, dass man mit dem Patienten ausführlich reden muss, warum haben Sie jetzt diese Beschwerden, warum haben Sie diese Schmerzen. Konservativ heißt nicht immer in Aktionismus verfallen und viel tun und jetzt 5-mal die Woche Physiotherapie und am besten schwere Gewichte stemmen, damit diese Sehnen da auftrainiert werden. Ja, das ist eben genau das, was nicht gelingt. Also konservative Therapie heißt auch zu verstehen, was man weglassen muss im Alltag. Mhm. Ich sage den Patienten immer, was bei der Arthrose gut ist, ist zwar viel bewegen in diesem Gelenk, aber wenig zu belasten. Mhm. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Die Belastung, die einem diese Entzündung quasi fördert, tagtäglich reduzieren. Nicht Cortison spritzen und weitermachen. Die Entzündung kommt wieder. Man muss die Belastung modifizieren und das muss man kapieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Also man muss da ganz deutliche Aufklärungsarbeit leisten. Natürlich ist es sinnvoll, dass diese Muskulatur, sofern intakt, bei der Primärarthrose ist die intakt, dass man die nicht verliert. Also dass man leichte Kräftigungstherapie macht, um die Muskulatur nicht zu verlieren, aber jetzt kein schweres Krafttraining, das wird die Entzündung fördern. Und das ist ganz, ganz wichtig. Man kann einmal am Anfang natürlich Cortison geben. Ich bin da Freund auch davon, das oral zu geben. Hat einige Vorteile, es wirkt länger als diese Spritze. Man hat keine Infektgefahr. Bei Patienten, die jetzt keinen Diabetes haben, ist das unbedenklich. Und dann geht man dadurch mit der Entzündung aus dem Gelenk einmal runter. Und dann schickt man die zu einer entspannten Physiotherapie. Dann wird abgewartet, wie lange das Ganze gut geht. Und wenn die zurechtkommen, dann kann man das Ganze konservativ, in diesem Fall eben belastungsmodifizierend konservativ, auch erstmal laufen lassen. Es gibt Möglichkeiten mit Hyaluronsäure, kennt jeder, vor allem vom Kniegelenk. Das ist quasi wie so ein zusätzliches Schmiermittel im Gelenk, was die Gleitfähigkeit der kaputten Gelenkpartner aneinander vorbei verbessert. Heutzutage PRP, also Eigenbluttherapie, wird verwendet, um auch die Entzündung im Gelenk zu modulieren. Also da gibt es verschiedene Optionen.
Ja. Welche Maßnahmen siehst du denn aus deiner Erfahrung raus? Und du referierst ja auch sehr viel auf Kongressen und unterhältst dich viel mit Kollegen aus dem gleichen Spektrum der Schultermedizin. Was hilft denn am besten?
Am besten hilft wirklich, primär die Entzündung zu behandeln mit einer erstmaligen und auch häufig einmaligen Cortisontherapie gemischt mit einem Hyaluronsäurepräparat und dann eben dieses Verständnis dafür, dass ich meine Schulter anders einsetzen muss. Ja, also ganz wichtig, deswegen vielleicht nochmal, nicht konservativ behandeln lassen, indem man die Entzündung und dadurch den Schmerz reduziert, aber seinen Alltag genauso weiterleben wie vorher, das wird nicht gelingen, sondern man muss gewisse Dinge anders machen. Man muss die Schulter anders in die Belastung nehmen und sogar teilweise aus der Belastung etwas rausnehmen. Und dann können die Patienten deutlich besser ihren Alltag wieder bestreiten. Es ist natürlich immer entscheidend, Flo, wen habe ich da vor mir sitzen?
Ja? Auf jeden
Deswegen
Fall,
ja. Ist es für mich wichtig, dass ich meine Patienten zunächst mal kennenlerne. Worum geht es dem Patienten? Was sind die Ziele, die er hat? Das sind ja dann irgendwo auch meine. Ja? Insofern ist es entscheidend zuzuhören, wenn die einem sagen, ich möchte wieder schmerzfrei in die Jacke kommen. Ich möchte meinen Alltag endlich wieder schmerzfrei bestreiten. Dann ist das legitim. Aber genauso legitim ist es, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte wieder schmerzfrei Golf oder Tennis spielen. Nun, das sind zwei ganz unterschiedliche Patientengruppen.
Auf jeden Fall.
Und deswegen ist natürlich dann auch die Therapie eine andere.
Das ist schön, dass du das auch so ausführst und beschreibst, weil es tatsächlich immer ganz, ganz wichtig ist, dass die Patienten auch sagen, was ist denn ihr Ziel? Und dass du auch den Patienten, und das ist tatsächlich in der Medizin heutzutage maximal schwierig, die Bindung in der kurzen Zeit so aufzubauen zum Patienten und den auch, dass er das transportiert, was ist sein Ziel und du ihm dann aber auch sagen kannst, das und das ist möglich, aber wir müssen das und das dazu machen. Also ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen auch da immer an die Patienten gesagt, nehmen Sie sich die Zeit, schreiben Sie sich vorher auch auf, was ist denn das Ziel und was ist denn die, was sind denn die Punkte und damit zum Arzt gehen, weil also in Köpfe reinschauen könnt ihr alle noch nicht.
Ja, das ist
sicher außer richtig. Außer der Radiologe.
Das ist sicher richtig, aber unsere Aufgabe ist es schon, ich meine, für die Patienten ist es eine Ausnahmesituation, die sitzen da vor so einem Weißkittel und vergessen teilweise ihre Fragen und gerade das, was für sie vielleicht am wichtigsten ist, kommt am nächsten Tag dann wieder. Also entweder E-Mail schreiben, sage ich, wenn noch irgendwas gefehlt hat oder rufen Sie mich nochmal an, das ist ganz wichtig. Aber diese Fragen, falls Sie die vergessen, ich stelle die schon. Was ist Ihnen denn am wichtigsten? Was stört Sie am meisten? Was ist Ihr Ziel? Also das muss ich aus denen rausbekommen, sonst war mein Gespräch wenig wert.
Ja, das stimmt. Frank, jetzt haben wir die konservative Therapie gehabt. Die Verbesserung für den Patienten war jetzt nicht gewünscht, so wie es der Patient gerne hätte oder hat dann noch nochmal andere Ziele festgesetzt. Wann empfiehlst du denn deinen Patientinnen und Patienten eine Schulterprothese und welche Faktoren sind dabei ganz entscheidend?
Also für mich entscheidend, wie eingangs schon mal gesagt, ist der Leidensdruck des Patienten. Ja? Wir operieren jetzt keine Röntgenbilder, sondern wir operieren die Menschen hinter diesen Röntgenbildern. Und da gibt es die unterschiedlichsten Geschichten, die ich da erzählen könnte. Ja, also Patienten mit drittgradigen Arthrosen, die mehr oder weniger vom Physiotherapeuten geschickt werden, weil der sagt, es knackt. Der Patient hat aber keinerlei Beschwerden, hat eine volle Funktion in dieser Schulter und sagt, mei, manchmal zwickt es schon ein bisschen. Ja, aber natürlich braucht der primär keine Schulterprothese. Die kann ich ja nicht verbessern. Ja, also die Frage ist immer, wie ist der Leidensdruck und wie lange hat der Patient das schon? Und ich sage mal, das ist ja auch für uns einfacher, jemanden, der wirklich ein Problem hat, zu helfen. Und das kann man heute sehr gut, als jemandem eine Prothese einzubauen, der danach sagt, das habe ich vorher auch alles gekonnt und Schmerzen hatte ich auch keine. Man muss da ganz offen mit dem Patienten sprechen. Und der Leidensdruck, die Schmerzmitteleinnahme, ja, das Maß der Schmerzmitteleinnahme, das sind einfach gute Indikatoren. Die Patienten sagen einem selbstständig, dass es so nicht mehr weitergeht.
Ja.
Ja. Und das sind für mich so die entscheidenden Dinge. Was geht im Alltag nicht mehr? Was soll wieder gehen? Das sind dann die Fragen sein, die von uns kommen. Wie gesagt, aber entscheidend ist wirklich nicht die Art der Arthrose, nicht der Grad, also der Fortschritt, sondern wie kommt der Patient zurecht? Was geht nicht mehr? Welche Schmerzmittel muss er tagtäglich einnehmen? Und wo möchte der Patient wieder hin?
Ja.
Das ist wichtiger.
Wie entscheidet sich die anatomische von der inversen Schulterprothese und wann kommt welche zum Einsatz, Frank?
Mhm. Die anatomische Schulterprothese, ich habe euch da mal zumindest ein Modell mitgebracht. Die anatomische Schulterprothese ersetzt tatsächlich die kaputten Knorpeloberflächen mit Kleinstprothesen heutzutage, die auf einem, sagen wir mal, Kalottenträger, also das ist die Kalotte in dem Fall aus einem Keramik-Kalottenträger, die wirklich da nur aufgesteckt wird. Das heißt, die Anatomie des Kopfes bleibt komplett erhalten. Die hier entlang laufenden knöchernen Anbauten werden weggenommen, reseziert, sagen wir. Ähnlich verläuft sich das Ganze an der Pfanne. Und auch hier wird heute mit Zement oder unzementiert eine kleine Prothese, zumeist aus Polyethylen, eingebracht, sodass man wieder zwei Gleitpaarungen hat, die exakt zusammenpassen, sodass dieses Schultergelenk ganz normal wieder funktionieren kann. Das kann man gleich dazu sagen. Diese Prothese kann nur dann funktionieren, weil es ja anatomisch, also das gleiche Gelenk, die gleiche Form hat wie das Originalgelenk, wenn die Muskeln und Sehnen, die ja außen rumlaufen, vor allem diese Rotatorenmanschette, aber auch der große Deltamuskel, wenn die normal funktionieren. Wenn das nicht der Fall ist, in unserer letzten Folge hatten wir es ja besprochen, bei chronischen Defekten dieser Rotatorenmanschette, also dieser Muskelsehnenplatte, dann ist eben eine andere Prothese gefragt und das ist diese sogenannte inverse Schulterprothese. Auch die gibt es heute Kurzschaft, ja, oder sogar ganz ohne Schaft, auch mit der Physär verankert. Und das Gute an dieser Prothese, ja, die bauen wir schon jetzt, also 85 hat es ein Franzose entwickelt, ein Herr Gramont, ein sehr findiger Franzose, wie man heutzutage weiß, weil diese Prothese ein etwas Geniales macht. Ja. Also die dreht die Biomechanik des Gelenks quasi um. Auf der Seite, wo ich eben die Pfanne gezeigt habe, wird diese Halbkugel eingebracht und auf die Oberarmschaftseite diese kleine Pfanne. Und dadurch kann der Oberarmkopf, wie bei der Defektarthropathie, nicht mehr nach oben aufsteigen. Das heißt, das Gelenk wird wieder stabil zentriert, sogar etwas tiefer als normalerweise durch diese Biomechanikänderung. Und dadurch ist der Deltamuskel, der hier am Arm ansetzt, wieder gut vorgespannt und der zieht den Arm wieder mit Kraft hoch.
Okay.
Auch wenn diese Rotatorenmanschette nicht mehr da ist. Also ganz wichtig deswegen, wie vorhin gesagt, man muss vorher wissen, was ist wirklich bei dem Patienten außer den Knochen noch kaputt? Was kann man vielleicht rekonstruieren? Aber besteht letztlich eine Defektarthropathie oder eine primäre Arthrose, wo es nur um den Knochen geht?
Welche Erwartungen dürfen ein Patienten an so eine Schulterprothese haben?
Also was man sicher sagen kann, ist, dass die Schmerzen zu 100% in den meisten Fällen auch schnell weg sind, weil die eben durch diese chronische Entzündung bei Knochen-Knochen-Kontakt zustande kommen. Ja? Also das kann man sicher sagen, aber auch die Funktion ist deutlich verbesserbar. Bei den letzteren, bei den inversen Prothesen, ist es ja so, dass der Arm teilweise gar nicht mehr gehoben werden kann, weil die Sehnen das nicht mehr schaffen, der Deltamuskel nicht mehr vorgespannt ist. Das heißt, die haben ein sogenanntes Drop-Arm-Sein. Wenn wir den Arm heben, fällt der wieder runter. Können die Patienten daheim selber probieren. Die sagen dann immer, mit dem kann ich ihn schon hoch, aber wenn ich hier lasse, fällt er runter. Das ist sicher ein Defekt der Sehnen, also eine Defektarthropathie. Bei der Omarthrose ist es ja so, der Arm kann gehoben werden, aber es tut weh. Und die Beweglichkeit ist eingeschränkt. Das sind so die Unterschiede in diesen beiden Situationen.
Vielen Dank schon mal dafür. Jetzt gehen wir mal in die präoperative Vorbereitung. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema, wird immer gerne unterschätzt. Wie sieht denn die optimale Vorbereitung auf eine Schulterprothesenoperation aus?
Also es ist gar nicht so komplex, sage ich jetzt mal. Da muss man jetzt keine Angst davor haben. Das sind natürlich zumeist jetzt nicht die jungen Patienten, sondern ich sage mal 50, 55 aufwärts. Insofern ist es schon wichtig, dass man die zum Hausarzt schickt, dass man mit einem genauen Bogen, den sie von uns bekommen, den Hausarzt aufsucht und der dann quasi eine OP-Freigabe erteilt oder aber sagt, er würde gerne nochmal eine kardiologische Abklärung vorher haben und gewisse Medikamente muss man schauen, ob man die ab- oder umsetzen muss. Und dann wird ein EKG gemacht, eine Blutentnahme und dann werden die Patienten vom Hausarzt, wenn das alles durchgecheckt ist, mit Freigabe zu unseren Anästhesisten geschickt. Die schauen sich die Dokumente an, die untersuchenden Patienten, dass man dann wirklich safe in diesen Eingriff gehen kann.
Was können dann Patientinnen und Patienten bereits vor der Operation selbst tun, um die Heilung zu beeinflussen?
Also man redet ja heute viel über Prehabilitation, also eine letztlich Rehabilitation, die schon vorher beginnen soll. Aber da gilt natürlich genauso wie vorhin schon erwähnt bei der konservativen Therapie, weniger ist mehr. Also nicht jetzt sagen, die 4 Wochen vor der Endoprothese gehen nochmal richtig ins Fitnessstudio, dass die Entzündungen richtig hochgehen, sondern ganz entspannt schauen, so wie die Jahre vorher mit der konservativen Therapie schon, dass die Schulter gekräftigt bleibt, möglichst nicht so spät operieren, dass die Muskeln und Sehnen alle schon da niederliegen, weil eben nicht mehr belastbar die letzten Jahre. Ich denke, das ist wichtig. Jetzt ist es nicht notwendig, dass man vorher ansonsten viel unternimmt. Mhm. Also wie gesagt, lieber mit Bedacht sinnvoll kräftigen, damit man die Muskulatur über die Jahre nicht verliert. Das gilt sicher bei der Arthrose. Aber jetzt nicht sagen, 2-4 Wochen vor der OP muss man da irgendwas anderes machen zusätzlich. Ja.
Jetzt kommen wir mal zur OP und zu dem Ablauf. Kannst du uns mal kurz den erklären, wie das so für den Patienten oder was da mit dem Patienten gemacht wird?
Ja, also bei uns ist es so, dass die Patienten teilweise am Tag vorher, teilweise am gleichen Tag, immer ein bisschen abhängig von wo sie kommen und wie alt sie sind, die Klinik betreten. Dann werden sie in Empfang genommen, ins Zimmer gebracht und dann dort quasi vorbereitet für den Eingriff. Dann abgerufen in die OP-Vorbereitung, dort vom Anästhesisten und vom Team in Empfang genommen. Und dann gibt es natürlich schon die ersten Medikamente, die man vor so einem Eingriff bekommt, wo man dann auch etwas relaxter an die Sache dann rangehen kann, auch durch die Medikamente, die man dort bekommt. Und dann geht es in den OP-Saal, Narkose durch unseren Chef der Anästhesie. Und dann wird das Ganze steril abgedeckt und dann ja, kommt mein Teil letztlich, um diese Prothesen einfach über einen Hautschnitt von ca. 8 bis 10 cm implantiert werden. OP-Dauer ca. 45 bis 60 Minuten bei diesen primären Prothesen. Anders in der Prothesenwechselsituation natürlich, das dauert immer etwas länger. Und ja, dann geht es aus dem OP-Saal raus, ca. 60 Minuten im Aufwachraum und dann sind die Patienten auch schon wieder bei ihren Angehörigen auf Station. Und am nächsten Tag ist es tatsächlich bei uns so, dass die Physiotherapie beginnt. Also mit Lymphdrainage bei beiden Prothesen. Bei der anatomischen Prothese wird am Anfang etwas weniger mobilisiert tatsächlich, weil man die Sehne, also in dem Fall den Subscapularis, abtrennen muss, um die Prothese zu platzieren. Der wird also wieder vernäht und muss auch heilen dürfen. Mhm. Deswegen ähnlich wie bei der Rotatormanschette, wie wir in der letzten Folge geredet haben, die ersten 3 Monate nicht aktiv schwer belasten, ganz wichtig. Das darf nicht abreißen. Diese Sehne muss heilen. Dieses Problem hat man bei der inversen Prothese nicht. Die Sehnen sind da ja meist schon kaputt und der Subscapularis vorne auch nicht so wichtig. Insofern dürfen die Patienten sogar etwas eher mobilisiert werden.
Okay.
Ja. Das beginnt, wie gesagt, bei uns. Nach Hause geht es im Durchschnitt nach 3 bis 4 Tagen.
Welche Risiken gibt es denn von eurer Seite aus oder wo du sagst, darauf sollte man achten, die gibt es einfach bei der Operation?
Bei der Operation selbst ist es so, dass natürlich, sage ich mal, die Standardrisiken, wie man sie überall liest, mit Blutung, Nachblutung, Infekte, Prothesenlockerung, Frakturen intraoperativ, die muss man dem Patienten vorher erklären und da gibt es natürlich eine ganze Liste an Komplikationen, die da aufgeklärt werden, die man auch im Internet, wenn man da nachschaut, alle aufgelistet bekommt. Das ist sicher ernst zu nehmen, nur die Probleme sind heutzutage zum Glück bei den kurzen OP-Zeiten, bei den Implantaten, die wir verwenden, die auch mittlerweile wirklich höchst standardisiert sind, genauso wie die Eingriffe, zum Glück so gering, dass man da wirklich keine Angst zu haben braucht vor diesen Eingriffen.
Schon mal sehr gut. Wie geht ihr denn nach der OP mit der Schmerzbehandlung um? Gibt es da irgendwas Spezielles, was da gemacht wird?
Die Schulterprothesen sind gar nicht so schmerzhaft, wie man meint. Also die Patienten mit den Rotatormanschettenrekonstruktionen sind häufig schmerzhafter, ja, wo heute ja immer mehr dahin gedrängt wird, dass man das ambulant macht. Die Schulterprothesen sind da recht benigne, werden aber auch bei uns durch die Anästhesie natürlich ordentlich mit Schmerzmitteln therapiert. Das heißt, sie bekommen auch einen Plexuskatheter in dem Fall und bekommen eine Standardschmerzmedikation, die wir dann auch rezeptieren und wo wir schon empfehlen, dass man die ersten 7 bis 14 Tage einnimmt. Der Hausarzt stellt das dann um, wenn es nicht mehr gebraucht wird, das ist auch klar. Aber die meisten Patienten haben, wenn sie in die Rehabilitation stationär gehen, das heißt so ab der 4. Woche nach OP, kaum mehr Schmerzmittel.
Ah. Jetzt nochmal ganz kurz zu der wichtigsten Frage für viele Patienten. Wann dürfen sie dann raus aus der Klinik?
Ja, 3-4 Tage sind die bei uns im Normalfall länger. In den allerwenigsten Fällen notwendig. Es gibt durchaus Patienten, die am zweiten, dritten Tag sagen muss, was soll ich denn hier noch? Also mir geht's so gut, ich würde gerne nach Hause gehen, auch da habe ich kein Problem mehr. Ja.
Du hast jetzt gerade schon ein Thema angesprochen, das ist die Reha, also die Anschlussheilbehandlung, ja, so gesehen, und der Weg praktisch zurück in den Alltag. Wie sieht denn die Rehabilitation nach einer Schulterprothese aus und welche Meilensteine erwarten dann Patientinnen und Patienten?
Also auch hier ist es nicht mehr ganz so festgefahren, wie es früher mal war. Die meisten Patienten, ich sag mal 70% unserer Prothesenpatienten, gehen immer noch in eine stationäre Rehabilitation. Ab der Woche 4, meistens für 3 und 4 Wochen. Die ersten Wochen möchte ich gar nicht, dass die da hingehen, weil da die Schulter erstmal Erholung braucht. Von dem Eingriff selbst, von allem, was davor war, dass wirklich die Entzündung mal runtergehen kann. Und dann sind die bereit für eine Rehabilitation. Da ist es mir genauso wichtig wie bei allen anderen Operationen, dass die Physiotherapeuten vom Arzt eine genaue Anleitung bekommen, was er von der Physiotherapie, er also der Arzt von der Physiotherapie wünscht. Und da ist es bei uns so, dass die Patienten wirklich einen exakten Nachbehandlungsplan bekommen. Die ersten 3 Wochen sind ambulant. Da ist aber nicht viel gefordert, außer Lymphdrainage, Kühlung, also mehr, ich sag so, Wellness für die Schulter in den ersten Wochen. Und dann, wenn es wirklich so in die richtige Mobilisation geht, dann muss da vorgegeben werden, wie viel darf denn bewegt werden. Da stehen genaue Gradzahlen drin. Und das muss in den ersten 6 Wochen ablaufen. Nach diesen 6 Wochen sehe ich meine Patienten alle in der Sprechstunde. Und dann wird geprüft, ob sie eben in diesem Durchschnitt sind. Wobei es jetzt auch kein Drama ist, wenn da eine gewisse Gradzahl nicht erreicht ist. Ja. Dieses Drama, das setzen häufiger dann die Physiotherapeuten den Patienten in den Kopf. Für mich ist es keines und für die Patienten auch nicht. Weil die Patienten, sofern das alles gut verheilt, nach einem Jahr alle gleich beweglich sind oder ähnlich gut beweglich sind. Das heißt, am Anfang muss man dem Patienten den Stress nehmen, ja, der entweder intrinsisch oder extrinsisch entsteht. Da gibt es keinen Stress. Das Wichtigste ist, dass dem Patienten gut geht, dass die Schulter sich gut anfühlt und dass man sich dann etwas entspannt.
Wann ist denn so Alltag, Beruf, sportliche Tätigkeiten und so weiter wieder von eurer Seite aus erlaubt?
Alltag und Beruf natürlich schwer davon abhängig, wie der aussieht, der Alltag und Beruf. Also so Schreibtischtätigkeiten gehen meist nach 2, 3 Wochen wieder. Die eine Prothese, die anatomische, wie vorhin schon gesagt, verlangt etwas mehr Rückstellung. Das heißt, da haben die Patienten schon 6 Wochen eine Orthese. Bei der inversen nur 2 bis 3 Wochen. Dementsprechend ist das etwas unterschiedlich, aber mit beiden kann man 2, 3 Wochen nach der OP kleine Tätigkeiten am Schreibtisch schon wieder vollziehen und im Alltag kommt man ganz gut zurecht. Ja. Wenn man jetzt natürlich körperlich einem Beruf nachgeht, dann ist es etwas, was Monate dauert. Ja. Bei beiden Prothesen ist es so, dass die schwere Belastung erst nach 4 bis 5 Monaten eigentlich wieder durchgeführt werden sollte. Und mit dem Sport ist es ähnlich. Auch da muss man schauen, welche Arten von Sport sind den Patienten wichtig. Cardio-Training, das heißt auf einem Spinningbike setzen oder sowas, kann man nach 2, 3, 4 Wochen durchaus wieder erlauben. Die Schultersportarten, die belastenden Tätigkeiten, Liegestütz, Krafttraining, sowas, das ist genauso wie die schwere körperliche Tätigkeit im Beruf weiter in der Zukunft und das muss man auch offen so besprechen. Mhm. Ja, ist ganz wichtig. Also so nach 4, 5 Monaten Tennis, Golf, ja, gerade diese doch weit verbreiteten Sportarten in unseren Breiten, in diesem Patientengut, in diesem Altersgruppe häufig. Insofern, da muss man sagen, nach 4, 5 Monaten. Ich sage immer, Minigolf können Sie nach 3 Monaten anfangen, dann lachen Sie immer. Ja. Aber da meine ich natürlich so Patten, also wieder ein bisschen zurück in den Sport, wieder beginnen Spaß zu haben, aber sicher nicht mit schwerem Eisen da gleich mal einen ganzen Eimer voller Bälle schlagen am Anfang. Das würde ich nicht empfehlen. Genau.
Welche Fehler beobachtest du denn am häufigsten bei den Patienten und Patienten, was so die Nachbehandlung angeht oder gerade die Reha-Phase?
Also das Häufigste und ich sag mal das mir Wichtigste ist das, was ich eben vor, sagen wir mal, 3, 4 Minuten schon erwähnt hatte. Das ist dieser Stress, den man sich selbst auferlegt. Ja, weil man, wenn Patienten kommen und sagen, ja, da steht 90 Grad, sechste Woche, aber schauen Sie mal, ich bin ja erst hier, bin ja erst bei 80 und der Physiotherapeut sagt auch, das geht zu schleppend. Also das ist das Einzige, was man dem Patienten immer wieder sagen muss, ja, gebetsmühlenartig, auch im stationären Aufenthalt, entspannen Sie sich. Das wird alles mit der Zeit. Dieser Stress führt letztlich häufig auch dazu, oder häufig auf jeden Fall nicht selten, dass sich die Schulter gegen das, was am Anfang zu viel ist, wehrt. Die Schultern sind nicht alle gleich nachzubehandeln. Ja, das werden die Physiotherapeuten dir auch sagen. Das, keine Schulter ist wie die andere. Die eine mag diese Belastung oder Bewegung schon nach 4 Wochen, die andere erst nach 6. Und das spielt aber keine Rolle, wenn man das Endziel, sage ich mal, den Endpunkt nach einem Jahr setzt. Insofern muss man den Patienten, und das ist mir das Wichtigste, den Stress nehmen, der da am Anfang teilweise herrscht.
Jetzt gehen wir mal zu den Langzeitergebnissen. Frank, welche Ergebnisse können Patientinnen und Patienten langfristig erwarten, sowohl hinsichtlich der Schmerzen als auch anhand der Beweglichkeit?
Also Schmerzen schalten beide Prothesentypen relativ gleich gut aus, muss man sagen. Also wenn es darum geht, kann man den Patienten beide Prothesen blind empfehlen. Was beide Prothesen nicht ganz gleich können, ist die Wiederherstellung der komplett normalen Gelenkkinematik. Das heißt also der genau anatomischen Gelenkfunktion und Beweglichkeit. Das ist auch verständlich, weil wenn man sich eine derartige Prothese, also die inverse Prothese anschaut, dann ist das natürlich etwas andere, gerade bei der Rotation. Da ist ja hinter dieser Kugel kommt ja das Schulterblatt, dass bei einer gewissen Rotation das hier hinten oder vorne anstoßen kann, ist klar. Man implantiert die heute ganz anders als vor 30 Jahren. Deswegen funktionieren auch die Drehungen des Unterarmes, also die Rotationen, sehr, sehr gut. Aber im Durchschnitt nicht so gut wie bei der anatomischen Prothese. Also da ist ein gewisser Unterschied da. Die Flexion nach vorne hochgehen, die Abduktion bis 90 Grad funktioniert bei beiden Prothesen gleich gut. Die Rotation im Durchschnitt bei der anatomischen Prothese besser. Jetzt müssen wir natürlich immer schauen, wo kommen die Patienten her. Das heißt, die Patienten mit einer chronischen Defektarthropathie, die hatten ihren Arm schon lange nicht mehr weit da draußen, ja, und vor allem nicht mit Kraft nach außen gedreht. Insofern ist es schon so, dass beide Gruppen, auch die, die eine inverse Prothese brauchen, das wird ja nicht gewürfelt, die brauchen ja wirklich eine, die werden eine wirklich sehr, sehr gute Verbesserung ihrer Funktion erfahren. Und die kommen auch und sagen, schauen Sie mal, was ich schon alles wieder kann und mit Kraft kann ich hier draußen wieder was halten. Aber natürlich, wenn man die Wahl hat bei einem 70-jährigen Patienten, welche Art der Prothese, und man weiß, der Patient spielt zum Beispiel Golf, wo er die Rotation braucht, und zwar möglichst gut, dann ist die anatomische Prothese da im Vorteil.
Frank, jetzt hört man ja immer wieder die Haltbarkeit, in Anführungsstrichen, von solchen Prothesen. Wie sieht es denn da in der Schulterprothetik aus? Wie lange halten die oder wann wird dann, muss man den Wechsel jedenfalls machen?
Ja, das ist auch noch etwas, was noch nicht so richtig in den Köpfen der niedergelassenen Kollegen angekommen ist. Also dass die Haltbarkeit dieser modernen, ich sag bewusst modernen Schulterimplantate ähnlich gut ist wie bei der Knie- und Hüftendoprothetik. Also wir haben Daten, wo wir sagen können, dass nach 20 Jahren 80% der Patienten ihre Prothese noch haben. Nach 20 Jahren. Das heißt nicht, dass man die dann wechseln muss, sondern die sind auch länger drin. Insofern ist es von der Haltbarkeit sicher so, dass sich die Schulterprothetik da nicht verstecken muss vor Knie oder Hüfte. Die halten sehr, sehr lange und sehr, sehr gut. Wann muss man wechseln? Das sind Lockerungen der Implantate, ganz klar. Wenn die dann lockern oder verschleißen, Verschleißteil ist immer das Polyethylen, ja, also das weichere Stück verschleißt eben. Irgendwann ist es soweit. Und die Patienten sagen, es quietscht und dann muss es raus oder sie bekommen Beschwerden, weil es gelockert ist. Bei der anatomischen Prothese kann das natürlich sein, dass es sekundär, nachdem die Prothese super funktioniert hat, der Patient lang Golf gespielt hat, plötzlich Schmerzen auftreten, weil die Sehnen dann nachgeben. Und dann muss man konvertieren von diesem kleinen anatomischen Gelenk zu einer inversen Schulterprothese, was aber heute zum Glück, sage ich mal, aufgrund dieser Kleinstimplantate, wo man ja wenig Knochen wegnimmt, sehr knochensparend implantiert, das einfach wieder rausnimmt und genau da noch diesen Schaft quasi einbauen kann, selbst einen Kurzschaft meist verwenden kann heutzutage, weil man bei der Primäroperation den Schaft unangetastet gelassen hat, anders als früher, wo man auch die anatomischen Prothesen mit Schaft versorgt hat und da natürlich die Wechseloperationen teils zementiert wirklich aufwendig waren.
Ja. Frank, jetzt kommen wir zum letzten Punkt, Tipps und Tricks vom Profi. Jetzt hast du ja viele Empfehlungen gegeben. Welche drei Hauptempfehlungen würdest du denn den Patienten, Patientinnen und Patienten gern mitgeben?
Also fangen wir mal vorne an. Wir haben ja so angefangen, was sind die Beschwerden, wo man so ein bisschen hellhörig werden soll. Tipp Nummer eins, sicher nicht zu spät zum Arzt gehen, einen Spezialisten draufschauen lassen, wenn man merkt, dass das nicht normal sein kann. Ja, also Schmerzen auf Dauer sind nicht normal und da muss einer einmal schauen, wo man steht. Das kann auch ein jüngerer Patient sein. Es betrifft ja die Arthrose nicht nur Ältere. Das kann posttraumatisch auftreten nach mehrfachen Schulterluxationen und plötzlich tut die Schulter weh, aber man geht nicht gleich, weil man ja weiß, die macht schon seit Jahren Probleme. Das ist ein Fehler. Also wenn die Schulter sich anders anfühlt, Geräusche macht, Schmerzen macht, die nicht mehr weggehen, einen Spezialisten aufsuchen, mal nachschauen lassen. Dann zweiter Tipp, ganz klar, sich nicht irgendwo abfertigen lassen und sagen lassen, für Sie kann man nichts mehr tun, also wirklich jemanden aufsuchen. Und da gibt es in Deutschland viele, die sich mit Schulterprothetik auseinandersetzen, zu jemandem gehen. Es ist heutzutage einfach, sich im Internet zu erkundigen, wer macht das häufig. Zu jemandem gehen, der sich da gut mit auskennt, Erfahrung hat und der einen dann auch wirklich genau aufklären kann, welche Prothese ist für mich wirklich die korrekte und richtige. Offen mit dem Arzt reden in diesem Gespräch, was einem selber wichtig ist. Das ist, ich denke, für die Patienten entscheidend, zu dem Arzt auch mit einer Liste zu gehen und zu sagen, ich habe mir das aufgeschrieben, ich weiß, ich bin heute in einer Ausnahmesituation bei Ihnen hier. Das ist für viele so, also die Patienten beschreiben das tatsächlich so. Und dann auch diese drei wichtigen Punkte, die einem wichtig sind, abarbeiten. Und Punkt 3 haben wir zweimal erwähnt, für mich der wichtigste, wenn das Ganze dann operativ versorgt werden musste und gemacht ist, sich entspannen und nicht in einen postoperativen Stress verfallen, der im Endeffekt vielleicht sogar der Schulter schadet, weil man meint, man muss zu früh zu viel machen, nur um gleich gut zu sein wie der andere in der Reha. Ja. Also das wären mir so die, ich denke, wichtigsten Punkte.
Vielen lieben Dank dafür schon mal. So, Frank, jetzt haben wir ja sicher einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die kurz vor der Entscheidung stehen, Schulterprothese ja oder nein. Was würdest du denen gerne auf dem Weg mitgeben?
Also wichtig ist, denke ich, dass man sich bei der Entscheidung schon Zeit lässt. Also sich nicht in irgendeine Entscheidung hineindrängen lässt. Die Schulterendoprothetik, wenn es jetzt nicht im Frakturfall ist, wird nie eine Notfallindikation sein. Das heißt, man kann sich da erkundigen, man kann sich da Zweitmeinungen einholen. Man muss sich da in keine Entscheidung drängen lassen und sagen, das macht man jetzt schnell oder das muss man machen. Wichtig dennoch, sich mit der Entscheidung bei einer chronisch schmerzhaften Arthrose auseinanderzusetzen und die Entscheidung irgendwann zu treffen, bevor es nicht mehr gut machbar ist. Darüber hatten wir noch gar nicht gesprochen. Es ist so, dass durchaus ein Zeitpunkt gekommen ist, wo zu viel Knochen verbraucht wird bei der Arthrose und gewisse Implantate, wie zum Beispiel dieses kleine anatomische Implantat, plötzlich nicht mehr verwendet werden können. Und dann ist man bei dieser inversen Prothese, die halt, wie gerade erwähnt, nicht genau die gleiche Funktion liefern kann. Wo man vielleicht Spezialimplantate braucht, die wir heutzutage haben, die wir navigiert korrekt einbauen können, aber es wird komplizierter. Also nicht zu lange warten, sondern wenn die Entscheidung für einen selbst mal getroffen ist, dass das so nicht weitergeht, dann auch wirklich keine Angst haben, zu jemandem gehen, der das häufig macht und dann durchziehen.
Super.
Die werden sich freuen und die meisten Patienten, das muss man ja tatsächlich sagen, sagen einem, wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich schon
deutlich früher. Frank, zum Abschluss noch die letzte Frage, weil es die schönste Frage ist, immer ist an dich. Was empfiehlst du für Kleidung für nach der OP?
Das ist, glaube ich, auch deine Lieblingsfrage. Ja. Bei der Schulter ist es da relativ einfach. Also was man nicht machen sollte, ist irgendwie enge Pullover, enge T-Shirts mitbringen, sondern etwas zum Knöpfen oder mit einem Zipper, mit einem Reißverschluss. Ich habe da sehr erfinderische Patienten, die T-Shirts aufgeschnitten haben und mit Klettverschlüssen versehen haben. Also irgendetwas, wo man quasi dann den kranken Arm zuerst anzieht, dann den anderen Arm und dann einfach vorne verschließen kann. Das ist eine gute Frage und sicher sehr, sehr wichtig für die ersten Tage auch zu Hause.
Auf jeden Fall. Frank, vielen lieben Dank, dass du wieder Gast warst bei uns und wir sehen dich bestimmt bald wieder.
Flo, vielen Dank, hat wieder eine Menge Spaß gemacht.
Das war Medizin direkt, der Medizin-Podcast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie etwas für sich mitnehmen konnten, freuen wir uns, wenn Sie den Podcast abonnieren oder weiterempfehlen. Weitere Inhalte, kurze Erklärungen und Einblicke hinter die Kulissen finden Sie auch auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram, TikTok und weiteren Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.